Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplanter.
Schokolade ist ja eigentlich eine tolle Sache. So grundsätzlich. Und vor allem Kinder freuen sich ja eigentlich grundsätzlich immer, wenn sie Schokolade geschenkt bekommen. Auf dem Balkan kann Schokolade aber eine Staatskrise auslösen. So passiert in Kroatien. Da hat die Präsidentin des Landes einen Kindergarten in der Küstenstadt Dubrovnik besucht und den Kindern Geschenke mitgebracht. In den Päckchen waren unter anderem Schokoladenpäckchen drin. Soweit, so gut. Aber dann haben Eltern entdeckt, dass diese Schokolade aus Serbien war. Und da war sie, die Staatskrise. Was hat serbische Schokolade in Geschenkpäckchen zu suchen, die die kroatische Präsidentin an kroatische Kinder verteilt? Für uns klingt das wie eine kleine, unscheinbare Nebensache. Im Grunde ist es ja egal, wo die Schokolade hergestellt wurde, solange sie schmeckt. Aber auf dem Balkan sind die Grenzen noch immer verhärtet, auch mehr als 2 Jahrzehnte nach Ende des Krieges in Jugoslawien. Woher dieser Konflikt kommt, was das Problem überhaupt ist, das klären wir heute hier bei Eine Stunde History. Und um das zu klären, brauchen wir einen Mann.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hallo Matthias.
Hi.
Wir sprechen heute über die Deklaration von Korfu. 1917 war die und die hat die Gründung eines Vereinigten Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen festgelegt. Aber in der Region war ja auch sonst viel los. In Russland zum Beispiel hat sich die bolschewistische Revolution durchgesetzt und eben auf dem Balkan, da war auch einiges los.
Das kann man wohl wirklich mit Fug und Recht behaupten und das nicht erst seit 1917. Wir erinnern uns an den Juni 1914, als in Sarajevo der österreichische Thronfolger und seine Frau von Mitgliedern einer serbischen Untergrundorganisation ermordet wurden.
War ja Beginn dann des Ersten Weltkriegs.
Der Auslöser. Jener Franz Ferdinand, also der Thronfolger, wollte den Dualismus in der österreich-ungarischen Doppelmonarchie durch eine slawische Autonomie sozusagen ergänzen. Er hatte den Konflikt mit den Serben innerhalb der KOK-Monarchie erkannt und er wollte dadurch dem Zerfall Österreich-Ungarns entgegenwirken. Dazu kam es dann aber nicht mehr, aber er hatte damals schon das richtige Gespür gehabt.
Wie hat sich Österreich dann im Ersten Weltkrieg gegenüber Serbien verhalten?
Serbien wurde durch Österreich besetzt. Österreich war ja Bündnispartner des Deutschen Reiches. Diese Besetzung durch Österreich zwang die serbische Regierung ins Exil nach Saloniki und eben nach Korfu. Diese Exilregierung beanspruchte die Führung der Völker Serbiens, Kroatiens und Sloweniens. Das aber blieb nicht ohne Widerspruch, denn es gab auch eine nach London ausgewichene Gegenregierung, die das sogenannte Südslawische Komitee gebildet hatte. Das alles wäre vielleicht im Sande verlaufen, wäre 1916 nicht der greise österreichische Kaiser Franz Josef gestorben. Franz Josef hatte unbeirrt an einer Doppelmonarchie festgehalten, während sein Nachfolger Karl IV. Erkannt hatte, dass eben genau dieses Konstrukt am Ende war.
Und damit war dann der Weg frei für die Gründung eines neuen Staates.
Nicht so ganz, aber es war immerhin ein Fingerzeig. Natürlich wollte Karl IV. Nicht, dass der Staat zerfallen würde. Aber er konnte die Abspaltungstendenzen auch deshalb nicht aufhalten, weil sich die Kriegslage für Österreich immer ungünstiger entwickelte und die innenpolitische Situation in Österreich schwieriger wurde. Der Krieg und die alliierte Blockade hatten zu Material- und Rohstoffknappheit, zur Wirtschaftskrise, zur Armut und zu Hunger geführt. Karl also fürchtete sogar eine Revolution und damit eben auch das Ende der KOK-Monarchie. Derweil fand auf Korfu eine Konferenz des Südslawischen Komitees statt, auf der beschlossen wurde, aus den 3 Landesteilen Serbien, Kroatien und Slowenien ein gemeinsames Königreich zu gründen, das dann vom serbischen Kronprinzen Alexander geführt werden sollte. Das ist dann als Deklaration von Korfu in die Geschichte eingegangen und es war der erste Versuch, den Balkan, der von unterschiedlichen Ethnien und Religionen besiedelt ist, in einem Staat zu befrieden.
War dieser Versuch denn erfolgreich?
Nein. Das kann man wohl so einfach sagen. Serbien hatte etwa ein Viertel seiner Bevölkerung im Ersten Weltkrieg verloren und war nicht in der Lage, diesen neuen Staat so zu dominieren, wie es beabsichtigt war. Die Kroaten strebten immer nach nationaler Eigenständigkeit und so kam es, dass in den ersten 10 Jahren des neuen Staates 30 verschiedene Regierungen ihr Glück versuchten. 1929 wurde das Königreich umbenannt in Königreich Jugoslawien, aber das neue Gebilde nahm keinerlei Rücksicht auf ethnische, nationale oder religiöse Gegebenheiten und dadurch konnten zwar die permanenten Regierungskrisen überwunden werden, aber die 3 Völker wirklich zu einen, das gelang nicht.
Woher der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien kommt und warum es zwischen den Staaten bis heute immer noch kriselt, das ist unser Thema heute, Deutschlandfunk Nova hier, eine Stunde History. Man nehme viele verschiedene Teile, die man so gefunden hat, und versuche sie zusammenzusetzen und daraus etwas Brauchbares und vor allem Haltbares zu machen. So, mehr oder weniger, geschehen 1917, als ein vereinigtes Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen gegründet wurde. Wie es zu diesem Flickenteppich kam, das erklärt uns Veronika von Borries aus dem Mystery Team.
Es beginnt mit einem Scherbenhaufen und dem Versuch, den Schaden zu beheben. Der Scherbenhaufen war mal der Balkan, fest aufgeteilt zwischen Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich. Vom Tisch gefegt wurden beide erst durch die Balkankriege 1912 bis 1913 und dann durch den Ersten Weltkrieg. Im Sommer 1917 ist klar, aus den Trümmern muss etwas Neues entstehen. Ein Staat, der groß genug ist, um auf der internationalen Bühne mitzuspielen. Und der innerlich so stabil ist, dass endlich Ruhe einkehrt auf dem Balkan. Also treffen sich die Großmächte Großbritannien und Frankreich zusammen mit Vertretern Serbiens und Kroatiens auf Korfu zum Basteln.
All right, Darlings. Be careful. Kein Stück darf verloren gehen.
Was wollen wir denn basteln?
Mes amis, von dieser Scherben, wir werden bauen etwas Neues, stabil und durable, haltbar.
Upcycling. Und das ist doch so 2017.
Okay, Serbia and Croatia. No meta jokes, please. Here is the landkarte. And there we puzzlen all the pieces wieder drauf. And then malen wir hinterher ein paar schöne Grenzen dazu.
Ich würde vorschlagen, wir nehmen schon mal alle Teile, wo Serbien draufsteht, und kleben die zusammen. Ich kann das übernehmen. Und ihr könnt euch ja um den Rest kümmern.
Moment mal, das Teil da gehört ja wohl zu Kroatien. Und das da, seit wann ist das bitte denn Serbien?
Schon immer.
Da gibt's doch kaum Serben.
Wenige, ja, aber das reicht. Das gehört zu Serbien. Großserbien eben.
Sag doch gleich, dass du einfach alles willst.
Aber, wer wird denn ihr streiten?
Ich will ja gar nicht alles. Hier, den Teil Kroatien kannst du haben. Und Slowenien brauche ich auch nicht.
No, Serbia, so geht es nicht. Croatia muss auch something kriegen. Vor allem, weil wir Italy versprochen haben, ein Stück von die kroatische Mittelmeerküste.
Ihr habt was?
Oh, come on. Italy würde nicht sonst auf unserer Seite kämpfen. And besides, da ist noch genug übrig für dich.
Aber doch nicht, wenn aus diesem Haufen da ein Kroatien und ein Großserbien entstehen soll. Und über die Slowenen haben wir noch gar nicht geredet. Die werden sich bedanken, wenn wir die einfach aufteilen. Da könnt ihr euren inneren Frieden in die Tonne klopfen.
Wir wären groß genug.
Serbia, there are zwei Gründe, warum ihr vergessen das könnt. First, dann bleibt nicht genug für die anderen. Second, ihr seid zu gute Freunde mit Russland. Und wir haben echt keine Lust, uns mit Russians auf dem Balkan auch noch rumzuschlagen. So, forget it.
Aber es gab doch auch einmal eine Idee von einer Jugoslawien, no? Wäre das keine Solution?
Was soll das sein?
Naja, wir haben uns das mal so ausgedacht. Als Staat aller slawischen Balkanvölker. Wir leben doch da eh alle auf dem Balkan zusammen und total durchmischt. Da könnten wir doch auch einfach alles zusammenschmeißen.
Völker-WG quasi. Wir werden die besten Partys feiern.
Dann könnte jedes Land eine eigene Provinz haben. Jeder könnte da auch mehr oder weniger sein Ding machen. Eigene Sprache, Flagge und so weiter. Aber nach außen wären wir ein Staat.
Das geht nicht. Serbien ist doch schon längst ein Staat. Wir können nicht einfach unserem König kündigen, um in eine WG zu ziehen.
You don't have to. Ihr müsst nur die anderen einziehen lassen bei euch. Kroaten und Slowenen haben right now keine Staat. Also auch no king. Aber so eine Monarch für die WG wäre really good. Also maybe könnt ihr serbische Monarchie einfach erweitern?
Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Hört sich gut an. Sehr souverän. Wir müssten dann nur noch klären, wie wir das mit der Regierung machen wollen. Also, was sind wir? Eine konstitutionelle Monarchie? Ein Bundesstaat?
Allez, les amis, wir kleben jetzt erst einmal diese neue Stadt zusammen. Das wird schon kompliziert genug. Mit gleicher Sprache und Flagge und so. Und die Details über Parlament und Regierung und so, das klärt ihr, wenn wir den Krieg gewonnen haben, no?
Nee, das will ich schriftlich. Also, Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen unter dem serbischen Königshaus. Alle drei Sprachen gleichberechtigt. Alle Flaggen gleichberechtigt. Und Regierung wird noch festgelegt. Unterschreibt ihr mir das?
Wenn's sein muss. Und wie nennen wir das Ganze? Kaufu-Deklaration?
Has anyone brought a pen?
Veronika von Borries war das, über den Scherbenhaufen auf dem Balkan und den Versuch, das Ganze mit Hilfe eines Vereinigten Königreichs zu flicken.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jugoslawien, also als es den Staatenverbund noch gab, war lange eng verbunden mit dem Namen Tito. Er war viele, viele Jahre der diktatorische Staatschef von Jugoslawien. Matthias, wer war dieser Mann?
Eigentlich hieß er Josip Broz. Aber besser bekannt natürlich als Tito. Er hat in Jugoslawien während des Zweiten Weltkrieges und auch danach einen Heldenstatus unvergleichlichen Ausmaßes gehabt. Er war zwar kein Held, aber er hatte ein gewisses Geschick, sich selber eben als einen solchen darzustellen. Geboren wurde er als Sohn eines Kroaten und einer Slowenin, vermutlich im Mai 1892. Während des Ersten Weltkrieges geriet er in russische Gefangenschaft. Da politisierte er sich mit den Ideen der russischen Revolution, wurde 1917 entlassen, ging nach Petrograd und kämpfte auf der Seite der Bolschewiki während der Oktoberrevolution. Nach dem Krieg ging er in das Königreich Jugoslawien zurück, schloss sich der Kommunistischen Partei an und als die verboten wurde, wurde Tito wegen politischer Agitation mehrfach verhaftet und eben auch verurteilt. 1934 wurde er dann in das Politbüro der verbotenen jugoslawischen KP gewählt.
Also ein Leben in der Illegalität.
Das kann man wohl so zusammenfassen und es kommt noch besser, denn Tito engagierte sich auf Seiten der Republikaner gegen Franco im spanischen Bürgerkrieg. Er schleuste viele Kämpfer in Spanien ein und er machte auch in Jugoslawien Karriere, denn nach den Parteisäuberungen wurde er 1937 von der Komintern, also dem Zusammenschluss der kommunistischen Parteien aller Länder, zum Generalsekretär der jugoslawischen KP ernannt. Er war offenbar ein treuer Parteigänger Stalins, der natürlich das Sagen hatte in der Komintern, auf dessen Vorschlag seine Wahl auch zurückging. 1941 trat Jugoslawien dem Drei-Mächte-Pakt zwischen Deutschland, Japan und Italien bei. Das löste einen Putsch aus, was wiederum die Besetzung des Landes durch Deutschland zur Folge hatte.
Das heißt, Tito blieb weiter illegal, nämlich als Widerstandskämpfer.
Genau, und aus dieser Zeit folgt dann später auch der Heldenstatus, denn er war einer der führenden Partisanen, die im Untergrund gegen die deutschen Besatzer kämpften und an manchen Stellen war das auch durchaus erfolgreich. Tito wurde in der Illegalität zum Marschall ernannt und er stand an der Spitze des antifaschistischen Rates der nationalen Befreiung. Und das wurde dann eben sein Sprungbrett an die Spitze des Staates in der Nachkriegszeit. Als der Krieg vorbei war, ließ er sich mit einer Volksbefragung die Macht bestätigen und er regierte das Land bis zu seinem Tod im Mai 1980. Er versuchte eine Balance zu halten zwischen Ost und West, zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Er war einer der maßgeblichen Gründer der Organisation der Blockfreien und er war bekannt für seine Schlingerpolitik eben zwischen Ost und West.
Aber unschuldig war er nicht, oder?
Auf gar keinen Fall. In Jugoslawien ging es tatsächlich nicht so hart und nicht so unmenschlich zu wie etwa in der Sowjetunion. Aber Tito ließ Andersdenkende ebenso verfolgen oder durch Schauprozesse mundtot machen. Er ließ einen außergewöhnlichen Personenkult für sich inszenieren und er alleine bestimmte die Politik. Aber immerhin konnte er die nationalen und auch die religiösen Unterschiede in Jugoslawien einigermaßen unter Kontrolle halten, indem er an der einen oder anderen Stelle mehr Autonomie gewährte, als es im Ostblock eigentlich üblich war.
Danke, Matthias.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Die Deklaration von Korfu, das ist unser Thema heute bei Eine Stunde History. Also die Vereinbarung über die Gründung eines Vereinigten Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen. Heute wissen wir, das war keine so gute Idee, weil sich die einzelnen Volksgruppen untereinander nicht so ganz einig sind. Und das war ja zu der Zeit auch schon so. Warum also überhaupt ein gemeinsames Staatengebilde? Diese Frage kann uns Marie-Janine Kalik beantworten. Sie ist Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Hallo, Frau Kalik.
Ja, guten Tag.
Was war denn die Absicht, die hinter dieser Deklaration von Korfu stand?
Die Absicht war, einen Nationalstaat aller Südslawen, das heißt der Slowenen, Kroaten und Serben zu gründen, einen jugoslawischen Staat, das heißt einen südslawischen Staat. Seit dem 19. Jahrhundert existierte nämlich die Idee, dass die Südslawen eine gemeinsame ethnische Abstammung, gemeinsame Kultur und auch Sprache besäßen. dass sie also ein einziges Volk seien, das lediglich unterschiedliche Namen trug. Und politisch ging es dann in der Situation darum, die Südslawen, die noch in der Habsburger Monarchie lebten, dort herauszulösen, zu befreien und mit dem bereits unabhängigen Staat Serbien zu vereinigen, wobei die drei Volksgruppen, damals sagte man Stämme, heute würde man sagen Völker, gleichberechtigt sein sollten.
War es denn so? Waren sie gleichberechtigt?
Sie waren auf dem Papier tatsächlich gleichberechtigt. Sie durften nach der Deklaration von Korfu und dann auch später nach den jugoslawischen Verfassungen in der Zwischenkriegszeit ihre Namen, ihre Kultur, ihre Religion frei ausüben. Allerdings besaß der erste jugoslawische Staat eine zentralistische Verfassung und diese zentralistische Verfassung gewährte oder ermöglichte ein gewisses Übergewicht der Serben in diesem Staat, die auch zahlenmäßig in der Mehrheit waren.
1917, da tobte gerade der Erste Weltkrieg. Frankreich und Großbritannien hatten auch bei dieser Deklaration ihre Finger im Spiel und waren dafür. Warum?
Frankreich und Großbritannien waren zunächst skeptisch gegenüber der südslawischen Vereinigung, sodass die Vertreter der Südslawen in der Habsburger Monarchie, die sich im südslawischen Ausschuss organisiert hatten, in den Hauptstädten erstmal regelrechte Lobbyarbeit betreiben mussten. Aber am Ende des Tages wurde klar, dass die Habsburger Monarchie im Krieg untergehen würde und dass man eine neue Ordnung auf den Ruinen der Habsburger Monarchie errichten müsste. Und dann erschien es in London und Paris doch sinnvoller, einen größeren südslawischen Staat, also Jugoslawien, zu schaffen, der mehr Stabilität versprach als eine Vielzahl von kleineren kroatischen, serbischen, slowenischen Staaten. Und dieses Jugoslawien, so dachte man, würde mit anderen Nachfolgestaaten in Ost-, Mittel- und Südosteuropa einen Gürtel bilden von demokratischen und freiheitlichen Ländern, die den Westen, also Westeuropa, auch abschotten würde von der bolschewistischen Sowjetunion und der auch gleichzeitig den Expansionsdrang von Österreich und Deutschland, also den Kriegsverlierern, einhegen würde.
Das heißt, welche Rolle haben Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich da gespielt?
Ja, vor allem für Österreich-Ungarn war der südslawische Nationalismus ja buchstäblich eine Existenzfrage. Denn der Zusammenschluss aller Südslawen über die Reichsgrenzen hinweg hätte praktisch das Ende des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn bedeutet. Außer den Südslawen, und das kommt noch hinzu, strebten andere Nationalitäten raus aus der Monarchie, also die Polen, die Tschechen, die Slowaken, die Rumänen und viele andere, sodass die Österreicher und auch die Ungarn schon vor dem Ersten Weltkrieg versuchten, den Jugoslawismus, also den südslawischen Nationalismus, mit aller Kraft und darunter auch Repressionen zu unterdrücken.
Dann war der Erste Weltkrieg vorbei. Welche Auswirkungen hatte die Deklaration dann?
Die Deklaration von Korfu war praktisch das Gründungsdokument des jugoslawischen Staates. Dort wurden die Grundprinzipien seiner Existenz definiert. Also es sollte eine demokratische, parlamentarische, konstitutionelle Monarchie werden unter der serbischen Dynastie Karadjordjevic. Und so kam es dann auch. Und es sollten in diesem Staat die Volksnamen, die Religionen, die Schrift, die nationalen Symbole auch gleichberechtigt sein. Im Herbst 1918, als sich das Kriegsende abzeichnete, stimmten sogenannte Volksversammlungen in unterschiedlichen Landesteilen, in Slowenien, in Kroatien, bis hin nach Montenegro, für die Vereinigung der Gebiete der ehemaligen Habsburger Monarchie, die von Südslawen bewohnt waren, mit Serbien, sodass der Prinzregent Alexander Karadjordjevic dann am 1. Dezember 1918 die Gründung des Staates der Serben, Kroaten und Slowenen offiziell verkünden konnte.
Welche Absicht hinter der Deklaration von Korfu steckte und wie es mit dem neu gegründeten Königreich weiterging, das hat uns die Expertin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte, Marie-Janine Kalik, erklärt. Danke Ihnen dafür.
Sehr gerne.
Wenn Nachbarn im Streit miteinander sind, also nicht über den Standort des Gartenzauns, sondern über Politik, über Gott oder das Land, auf dem ihre Häuser stehen. Das kennen wir vor allem vom Nahostkonflikt, aber es gibt ihn ganz ähnlich auch viel näher bei uns, nämlich auf dem Balkan zwischen den ehemaligen Staaten von Jugoslawien. Das ist unser Thema heute hier bei Eine Stunde History. Und über diesen Vergleich, die Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Konflikten, darüber spreche ich jetzt mit Professor Ulf Brunnbauer. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropa-Forschung. Hallo, Herr Brunnbauer.
Guten Abend, Frau Rosenblätter.
Nach der Deklaration von Korfu, dann kam ein Jahr später die Gründung eines jugoslawischen Staates. Konnte dieser Staat die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Teile dann ausgleichen?
Nun, retrospektiv gesehen kann man eigentlich nur sagen, dass er das nicht konnte, wiewohl es nicht auch an Bemühen gefehlt hat. Aber letztlich scheiterte Jugoslawien auch daran, vor allem diesen zentralen Konflikt zwischen Kroaten oder der kroatischen politischen Elite einerseits und der serbischen politischen Elite andererseits, die ganz unterschiedliche Vorstellungen über diesen Staat und seine Verfasstheit hatten, zu lösen. Beziehungsweise kam dann ein Versuch einer grundlegenden Umgestaltung des Staates im Jahr 1939 so spät zu einem Zeitpunkt, als dann auch keine Zeit mehr blieb, um diese Reformen zu implementieren, weil bekanntlich im April 1941 Nazi-Deutschland Jugoslawien zerstört hat.
Sie haben eben schon die Unterschiede zwischen Kroaten und Serben angedeutet. Slowenen und Kroaten wollten eben eher einen föderalen Staat, die Serben eher einen zentralistischen. Wie stark war dann dieser Konflikt zwischen den verschiedenen Lagern?
Ja, man sollte vielleicht mal ganz grundsätzlich etwas vorsichtig sein, diesen Konflikt jetzt zu ethnisieren. Also es ging nicht nur um einen Konflikt zwischen Serben in Anführungszeichen gegen Kroaten in Anführungszeichen, sondern es war eine Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen politischen Konzepten, die nicht notwendigerweise mit Ethnizität zu tun hatten. Einerseits die Idee, einen zentralistischen Staat zu schaffen, das waren in der Tat vor allem serbische Politiker, die auch die Erfahrung hatten. Serbien gab es ja als Königreich bereits vor dem Ersten Weltkrieg und war sehr zentralistisch organisiert, wie eigentlich alle anderen Staaten am Balkan auch. Also es war eigentlich der Normalfall in der Region. Die Kroaten und auch die Slowenen, ihre politischen Eliten, hatten aber die Erfahrung gemacht, in der Habsburger Monarchie mit einem eher föderalen Arrangement zu leben und da auch ihre politischen Vorstellungen artikulieren zu können. Und diese unterschiedlichen Ideen prallten hier zusammen. Nicht unbedingt nur im Sinne des Nationalismus, sondern tatsächlich im Sinne einer Auseinandersetzung, wie dieser Staat eben föderal oder zentralistisch organisiert sein sollte. Und es gab auch unter den Kroaten durchaus auch Anhänger einer eher zentralistischen Option, wiewohl in der Minderheit, wie es auch unter Serben auch durchaus gewisse Sympathien auch für föderale Arrangements gab. Also das ist eine durchaus recht komplexe Gemengelage gewesen.
Ist das denn jemals gelöst worden?
Gelöst nicht. Also es gab zwar immer wieder Ansätze, einen Kompromiss zu finden und man muss sich, wenn man sich beispielsweise ansieht, wie die wichtigste kroatische Partei, die Bauernpartei unter Stjepan Radić agierte, die 1921 die Abstimmung über die Verfassung, die zentralistische, im Parlament boykottierte, einige Jahre später dann aber auch bereit war, in die Regierung einzutreten. Also man sieht schon eine gewisse Kompromissfähigkeit, auch weil man informell immer wieder auch einen gewissen Ausgleich auch herstellen konnte. Aber diese grundlegende Reform im Sinne einer Föderalisierung, die dann 1939 versucht wurde, als zumindest eine kroatische föderale Einheit geschaffen wurde, diese Reform erfolgte zu spät, zu einem Zeitpunkt, wo sich auch die politischen Lager zu weit auseinanderentwickelt haben und vor allem auch zu einem Zeitpunkt, wo die internationale Lage dann eben bereits extrem ungünstig war.
Zusätzlich zu dieser politischen Seite gab es dann auch noch unterschiedliche Religionen in diesem jugoslawischen Staatenverband. Welche Rolle haben die gespielt?
Ja, ich würde deren politische Bedeutung jetzt gar nicht, also für das Königreich Jugoslawien gar nicht als allzu hoch ansehen. Natürlich spielt Religion insofern eine Rolle, weil in dieser Zeit viele Menschen religiös waren, die Kirche einen wichtigen Ort der Öffentlichkeit darstellte, Religion auch ganz wichtig war für die kollektive Erinnerung und insofern die religiöse Vielfalt in Jugoslawien sicherlich auch ein Hindernis war, um eine gemeinsame Identität zu kreieren. Ohne dass man sagen könnte, dass die Kirchen, die katholische Kirche, die orthodoxe Kirche, die islamische Religionsgemeinschaft jetzt an der Unterminierung des jugoslawischen Staates aktiv oder sehr stark beteiligt gewesen wären.
Das heißt zusammenfassend, wie viel ist dran an diesem Vergleich zwischen dem Balkan und dem Nahen Osten?
Naja, grundsätzlich kann man natürlich alles miteinander vergleichen. Andererseits nicht alles, was hinkt, ist ein guter Vergleich. Also ich würde sagen, dieser Vergleich ist einerseits etwas problematisch, weil die Situationen doch sehr unterschiedlich sind. Nahe Osten ist eine postkoloniale Region, das ist das ehemalige Jugoslawien in der Form eigentlich nicht. Die Intensität der Konflikte ist sicherlich auch eine andere, vor allem heutzutage. Aber man kann auch gewisse Parallelen ziehen oder zumindest sich inspirieren lassen. Also zum Beispiel die Frage, inwieweit Grenzziehungen, die ja sehr stark von Großmächten diktiert sind, inwieweit diese Grenzziehungen dann eben auch vor Ort akzeptiert werden. Und das ist im Nahen Osten nicht der Fall, in einem noch stärkeren Ausmaß wie in Südosteuropa, aber eben auch in Südosteuropa, wo historisch und teilweise auch heute Staaten und ihre politischen Eliten mit den aktuellen Grenzen eigentlich nicht sehr glücklich sind.
Professor Ulf Brunnbauer war das. Wir haben gesprochen über den Vergleich des Konflikts auf dem Balkan mit dem im Nahen Osten. Danke Ihnen dafür.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Im Moment hören wir wenig über Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina und die anderen Teilbereiche des ehemaligen Jugoslawiens in den Nachrichten. Zum Glück, muss man ja schon sagen, weil wenn man in den letzten Jahren was aus den Ländern gehört hat, dann war es meist blutig und brutal. Ob jetzt deswegen alles gut ist auf dem Balkan, das kann uns Stefan Oschwart erklären. Er ist Korrespondent der ARD in Wien und unter anderem auch für die Region zuständig. Hallo Stefan.
Ja, hallo.
Wie ist denn das Verhältnis der ehemaligen Teile Jugoslawiens heute?
Es geht. Also eigentlich nicht so schlecht. Es gibt Zeichen der Annäherung, aber eben auch der Spaltung. Also ich würde mal sagen, der Firnis der Zivilisation ist dünn. Oft reichen dann eben Kleinigkeiten und sofort werden dann Ressentiments, alte Ressentiments wieder aktiviert. Das wissen eben auch Politiker mit Nationalismus und Ethnopolitik. Da lassen sich leider immer noch Wahlen gewinnen. Und so ist es eben nicht hilfreich, wenn zum Beispiel Serbien wie Anfang des Jahres einen Zug ins Kosovo schickt, auf dem dann in Nationalfarben steht, Kosovo je Serbia, also Kosovo ist Serbien. Das ist natürlich eine Provokation. Es ist auch nicht hilfreich, wenn der Präsident der serbischen Teilrepublik in Bosnien, Dodik, öffentlich von Großserbien träumt und man sich dann eben in Belgrad davon nicht so wirklich distanziert. Es ist auch nicht hilfreich, wenn dort zum Beispiel in Schulbüchern die Verantwortung für Massaker, etwa in Srebrenica und die ethnischen Säuberungen in Bosnien, eben nicht übernommen wird und wenn darüber gestritten wird, ob das nun Völkermord war oder nicht, was da in Srebrenica passiert ist. So hat eben jede damalige Bürgerkriegspartei sozusagen ihr Opfernarrativ, ihr Opfererzählung. Und das heißt eben auch, viel zu oft werden Täter als Helden angesehen, immer noch. In Serbien sind das zum Beispiel Karadzic und Mladic, die in Den Haag hocken, vor dem Kriegsverbrechertribunal. Karadzic wurde ja auch schon verurteilt. Im Kosovo ist es der UCK-Kämpfer Haradinaj, der gerade eine Wahl gewonnen hat, in Kroatien der General Gotovina. Andererseits gibt es eben auch positive Signale. Serbien und Kroatien kooperieren zum Beispiel, um die Vermissten des Krieges aufzuspüren. Es gibt Gespräche zwischen Pristina und Belgrad bezüglich Kosovo. Hier vermittelt die EU. Und es soll ein serbisch-albanisches Jugendwerk kommen. Also ich würde sagen, Bilanz gemischt.
Welche Rolle spielt Serbien denn heute in der Region?
Ich würde sagen, eine ganz wichtige. Serbien ist der zentrale Staat, wirtschaftlich und politisch. Und man darf ja auch nicht vergessen, serbisches Machtstreben war ein Grund für die Kriege der 1990er Jahre. Serben leben auch in fast allen Nachbarstaaten, in Montenegro, im Kosovo, in Bosnien und in Kroatien. Also Serbien, das ist wirklich ein zentraler Staat. Und wer Serbien ins europäische Boot holt, der hat auf dem Balkan schon fast die halbe Miete.
Die Konflikte auf dem Balkan wurden oft mit dem Konflikt in Nahost verglichen. Ist das denn heute auch noch vergleichbar?
Im Prinzip ja. Also es gibt einige Punkte, die sind ganz ähnlich. Es ist eine Region, die nach den Interessen von Großmächten ausgerichtet und aufgeteilt wurde. Die mischen auch weiter mit. Es ist eine multiethnische Region und auch Angehörige verschiedener Religionen müssen ja miteinander auskommen, was ja im Prinzip auch ganz gut funktioniert. Problematisch wird es immer dann, wenn sozusagen politische Konflikte ethnisch oder religiös aufgeladen werden. Das plus die wirtschaftlich schwierige Situation, der Mangel an Perspektive für junge Leute, Korruption, all das. Das ist ein Nährboden für Unruhestifter, ob sie nun Islamisten oder Nationalisten heißen. Und man darf nicht vergessen, auch andere Mächte schlafen nicht. Die Russen mischen sich ein, die Chinesen, die Türken sehen sich wieder als neo-osmanische Schutzmacht, etwa in Bosnien, und auch arabische Emirate versuchen, ihren Einfluss auszudehnen. Also hier müsste die EU noch etwas mehr tun, um als Regionalmacht stärker wahrgenommen zu werden.
Du hast die EU gerade erwähnt. Serbien, Montenegro verhandeln gerade über einen EU-Beitritt. Bosnien-Herzegowina und Kosovo sind potenzielle Beitrittskandidaten. Mit Albanien wird auch noch verhandelt. Kann die Perspektive EU tatsächlich langfristig Frieden in die Region bringen?
Ich würde sagen, im Prinzip ja und nur die. Denn der Balkan ist ja ein multiethnischer und multireligiöser Flickenteppich mit ziemlich blutiger Vergangenheit. Wir haben darüber gesprochen. Und mit Nationalismus kommt man hier eigentlich nicht weiter. Denn wenn man sich die Landkarte anschaut, die ethnischen, religiösen und nationalen Grenzen, die fallen da nirgendwo zusammen. Und das Problem ist, dass leider diese neu entstandenen Staaten nach dem Zerfall Jugoslawiens zunächst mal auf das Nationale setzen. Also ich würde es vielleicht vergleichen mit Pubertät. Also junge Staaten wie Kosovo oder Mazedonien sind in der Pubertät, und wie das halt so ist in der Pubertät, da muss man sich ja erstmal von anderen abgrenzen, um sich selbst zu finden. Aber langfristig kann das nicht gut gehen, und hier kommt dann die EU ins Spiel, und die muss da viel aktiver werden. Lange Zeit war es da ziemlich ruhig, man war mit Bankenkrise und Brexit beschäftigt, und erst als die Russen dann die Krim annektierten, da hat man in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten offenbar gemerkt, hoppla, da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen mehr engagieren. Da passiert jetzt auch mehr, jetzt ist die Rede von einem Marshallplan für die Region. Es gibt eine Serie von Westbalkan-Konferenzen, und da gibt es auch schon das eine oder andere konkrete Ergebnis. Stichwort serbisch-albanisches Jugendwerk. Also da passiert was, und es lohnt sich. Der Balkan ist eine wunderbar reiche, reizvolle Gegend. Hier treffen Orient und Okzident aufeinander. Hier verschmelzen Hochkulturen, die Natur, die Geschichte, die Musik, die Menschen. All das, das ist ja reizvoll, und das gehört einfach auch zu Europa.
Sagt Stefan Oschwart, Korrespondent der ARD für Osteuropa. Danke dir für die Information.
Gerne.
Wir haben heute in dieser einen Stunde History darüber gesprochen, ob man den Konflikt auf dem Balkan mit dem im Nahost vergleichen kann. Wir haben uns den Sinn und Zweck der Deklaration von Korfu angeschaut und sind ins Heute gereist mit der Frage, wie die Staaten heute zueinander stehen. Und da bleiben wir jetzt auch für das Fazit, müssen aber doch erstmal noch einen kleinen Blick zurückwerfen, nämlich auf die Jugoslawienkriege. Die haben den Balkan Ende des letzten Jahrhunderts ja ziemlich in Atem gehalten. Matthias, wie sieht's denn heute aus? Hält diese Lösung, die nach dem Zerfall von Jugoslawien gefunden wurde?
Naja, also hoffentlich jedenfalls hält sie länger als alle bisherigen Lösungen, aber es gibt immer noch Streitpunkte. So sind die Grenzverläufe an der einen oder anderen Stelle noch nicht zur Zufriedenheit aller gelöst. Kroaten und Serben streiten ebenso wie Montenegro und Kroatien oder Bosnien-Herzegowina und Montenegro, um nur ein paar Konflikte zu nennen. Es gibt immer wieder Konflikte über Meeresgrenzen und über die Frage, wer darf wo was aus dem Meer fischen, etwa Erdgas und so weiter. Die unterschiedlichen Auffassungen gingen so weit, dass im Juni 2005 Kroatien und Slowenien eine gemeinsame Erklärung unterschrieben haben, die Grenzzwischenfälle verhindern soll. Dann geht es natürlich um Geld von Sparern, das laut kroatischer Auffassung noch auf Banken in Ljubljana, also in Slowenien, liegt. Slowenien streitet das ab, die Sparer sind die Dummen. Und dann wird über Kulturgüter gestritten, die untereinander ausgetauscht werden sollen, was aber zumindest teilweise noch nicht geschehen ist. Also Konfliktstoff gibt es eigentlich noch genügend.
Kann man denn trotzdem sagen, dass heute Frieden auf dem Balkan herrscht?
Also wenn man es mit den früheren Jahren, also etwa den 10 Jahren zwischen 1991 und 2001 vergleicht, in denen es hier eine große Menge von blutigen Kriegen gegeben hat, dann lautet die Antwort natürlich ja. Aber die vielen kleinen Unstimmigkeiten, die es nach wie vor auf dem Balkan gibt, lassen schon befürchten, dass sich das auch wieder ändern könnte. Also die Lage ist im Moment ruhig, aber immer noch ein wenig instabil.
Hoffen wir, dass sie sich weiter beruhigt. Nächste Woche schauen wir auf ein Drama, das auf den Nahostkonflikt direkt zurückgeht, nämlich auf die Geiselnahme von München am 5. September 1972 während der Olympischen Sommerspiele. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.